Herzlich willkommen zum 5. Spielverlagerung.de Sonderpodcast zur Hinrunde. Ich heiße heute einen Gast willkommen, den wir bisher noch nicht an Bord hatten. Ich sage hallo Konstantin Eckner.
Hallo.
CE von unserer Seite, ein neuer Autor, der sich aber auch sehr gut auskennt. Ich glaube, du kannst hier einiges beitragen heute. Unterstützt wirst du wie immer von meinem Sideclick, den wir vom letzten Jahr kennen, Martin Raffelt.
Hallo.
Wir reden heute über die Top-Teams. Wir sind jetzt mittlerweile fast ganz oben angekommen, haben heute drei Teams im Angebot, von denen zwei wirklich tolle Leistungen gebracht haben in der Hinrunde und eins ja eher nicht ganz so tolle Leistung, was die Punkte angeht. Gladbach, Leverkusen, Schalke. Ich würde sagen, wir haben uns ja bis jetzt immer eigentlich nicht an die Tabellenposition gehalten. Wir machen das heute auch wieder freischnauze. Wir fangen an mit Borussia Mönchengladbach, Mannschaft mit einer sehr guten Hinrunde. Konstantin, kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was zu dem grundlegenden System sagen, was die in der Hinrunde gespielt haben?
Ja, kann ich auf alle Fälle. Also Favre hat so ein 4-2-4 spielen lassen. Das ist auffällig gewesen. Also mit dieser Viererreihe, die sich da so ergibt, offensiv. Also Kruse und Raphael zentral, ist ja auch irgendwie schon jetzt weitgehend bekannt, dass die da eben sehr fluide spielen und viel ausweichen und zurückfallen und Kruse nach links. Mhm. Und Hermann und ja Arango eben dann auf den Außenbahnen, also Hermann auch viel, zieht viel dann in die Mitte, wenn dann verlagert wird. Und Arango, ja, viel läuft eben auch über, also viele Angriffe laufen auch über links, weil er dann von Wendt unterstützt wird, der offensiv relativ konstante, gute Leistung bringt, finde ich, viel Dynamik reinbringt. Und genau, also das ist so die Ausgangskonstellation, die der Favre konstruiert hat. Mit Xhaka und Kramer eben noch als Doppel-Sechs, die sich ja auch jetzt gut eingespielt hat. Gerade Kramer zeigt ja jetzt nach dem Wechsel von Bochum zu Gladbach viele gute Leistungen.
Ja, bleiben wir mal bei Kramer gleich drauf. Martin, wir haben den auch sehr gelobt. Er hat da sich auch selber zu geäußert, hat ein bisschen geschmunzelt dazu, habe ich gehört. Mhm. Was hältst du von Kramer?
Ja, sehr, sehr geiler Spielertyp. Ist grundsätzlich, was zuerst ins Auge fällt, hat einen riesigen Wirkungsradius. Bei Bochum war das noch so, dass er wirklich, also ich glaube, ich habe eventuell noch nie einen Spieler gesehen, der einen höheren Radius auf dem Platz hatte als Kramer bei Bochum. Also der ist wirklich komplett über den gesamten Platz gerannt, irgendwo aufgetaucht, macht einen Sprint über einen halben Platz, damit er für einen Einwurf anspielbar ist, so ungefähr. Und das war... Das war etwas seltsam für mich, dass er nach Gladbach gegangen ist mit diesem Radius, die ja doch sehr klar positionsorientiert spielen, wo man sehr sich einschränken muss diesbezüglich. Ja, aber Favre hat das sehr gut gelöst, die Rollenaufteilung passt da. Kramer hat da strategisch sehr große Fortschritte gemacht, weiß seine Arbeitsamkeit sehr gezielt einzubringen und kann dann halt ist halt nicht nur eine Laufmaschine, sondern ist auch fußballerisch richtig gut, vor allem taktisch eben, trifft sehr gute Entscheidungen mit Ball, ist auf eine ganz eigene Weise ganz extrem pressingresistent, obwohl er jetzt nicht so, an sich nicht der Edeltechniker ist, aber kann seine Technik sehr gut mit seiner Körperlichkeit verbinden und ist da taktisch eben sehr geschickt, gruppentaktisch, individualtaktisch. Kann man nichts Negatives sagen fast. Also wirklich, also das und die Forderung von René, dass er Nationalmannschaft spielen soll, kommt nicht von ungefähr.
Die ich persönlich, muss ich aber sagen, ein bisschen übertrieben fand, aber gut, da hat er sich ja selber zu geäußert.
Ja, hängt davon ab, wie man, wo, also Stammspieler in der Nationalmannschaft würde er sicherlich nicht, aber die Konkurrenz ist natürlich groß, aber so grundsätzlich würde Deutschland sicherlich nicht einbrechen, wenn er mitspielen würde.
Naja, gut, okay, das trifft aber auf fast alle deutschen Spieler mittlerweile zu.
Ja, vor allem auf dich Sechser zum Beispiel nicht, Tobias.
Ja, gut, auf mich. Ja, doch, wenn sie mich irgendwo hinstellen, wo ich möglichst selten den Ball habe, dann funktioniert das schon. Einer, der es ins Nationalteam schon geschafft hat, ist Max Kruse. Auch ein Lieblingsspieler von uns. Dieser Doppelsturm, der scheint ja sehr gut zu funktionieren, der scheint auch einfach die Synergien zu stimmen, Kruse, Raphael. Oder was denkst du, Konstantin?
Ja, also sehe ich genauso. Ich finde es auch ganz gut, dass Gladbach da etwas abgewichen ist, auch von diesem 4-2-3-1, ja, keine Ahnung, Einheits, mich mal stehen es jetzt so gab, also da, dass man jetzt ganz anders die Leute einsetzt. Und Kruse, also manchmal ist er vielleicht etwas zu ausrechenbar in seinen Bewegungen, also das ist Kritik auf hohem Niveau, weil er oftmals so ein bisschen das Gleiche macht, also so gerade dieses nach links ausweichen ist, kommt immer wieder vor. Kann man natürlich dadurch etwas
Ist aber
dann
sehr gut abgestimmt
ist
mit
cool gemacht,
Arango, ne?
also ja.
Also
Ist vielleicht dann manchmal etwas
das
ausrechenbar, aber auf der anderen Seite macht er es sehr gut. Und ja, mit Raphael, das hat natürlich das Favre irgendwie seinen Lieblingsspieler da eingebaut und baut ihn aber auch so ein, dass der einerseits eigentlich in der Mitte Räume schaffen kann, aber auch natürlich immer noch dieses spielmachende Element irgendwo noch verkörpert. Also er ist ja trotzdem irgendwo noch so ein Halbstürmer oder Zehner oder was auch immer. Das kriegt er auch nicht, das legt er auch nicht ab. Und technisch natürlich auch brillant. Also er und Arango sind natürlich auch grandiose Techniker, die auch, und Raphael kann sich auch im engen Raum gut durchsetzen, das muss man wirklich so sagen. Passt cool zusammen, die beiden. Und hat natürlich auch seinen Grund, warum einer wie Luke de Jong überhaupt keine Rolle spielt, weil das Favre einfach nicht will. Der will zwei fluide Neuner da haben oder Halbneuner.
Luke de Jong kam auf keinen einzigen Startelf-Einsatz,
Ja.
glaube ich. Es wurde ziemlich oft eingewechselt, dann, wenn sie schon vorne lagen, aber sonst
Ja, also da kam
scheint.
eigentlich nur in der tiefen Rotation mal rein, aber spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Soll jetzt wahrscheinlich auch abgegeben werden.
Ich finde das sehr interessant, vor allem, dass sie, als sie die Champions League Qualifikation erreicht haben, letzte Saison, da haben sie sehr viel eingekauft und sehr viel Geld rausgeschmissen und das war nicht halb so effektiv wie die, ich glaube, insgesamt 10 Millionen oder so haben sie bezahlt für Raphael und Kruse. Das war sehr viel effektiver, die Transferperiode dieses Jahr, muss man sagen.
Ja, es versteht, glaube ich, auch immer noch keiner, was der Transfer von Luke de Jong sollte, oder?
Das
Das ist
versteht auch
irgendwie.
keiner. Es passt ja auch
Das
irgendwie überhaupt nicht. Also
passt überhaupt nicht ins
was
System
jetzt
Favre,
Favre
ne?
macht und Luke de Jong, also eigentlich müsste sich sogar de Jong irgendwie da veralbert vorkommen, dass er da überhaupt geholt wurde.
Ja.
Weil ich meine, was will man mit dem Spieler? Es gibt ja jetzt irgendwie das Gerücht, dass irgendwie nach zu Newcastle gehen soll oder sowas.
Ja, da passt er hin.
Würde vielleicht besser passen. Man holt im Gegenzug Cissé zurück nach Deutschland. Aber obwohl der jetzt auch passt, ist jetzt auch die Frage, ob jetzt Cissé
Ja,
da.
ein bisschen anders, aber besser als der junge Mann. Ja, kann man.
Vielleicht gab es ja bei ihm eine Idee hinter dem De Jong-Transfer, aber die ist irgendwie dann nach dem ersten halben Jahr ist die ja nicht aufgegangen und dann hat er es komplett
Ja.
verworfen, das könnte auch sein.
Mit Luke de Jong ist ja Geschichte,
Ja.
muss man schon fast sagen. Lass uns doch mal lieber zur Gegenwart zurückkehren. Wir haben jetzt sehr viel Lob in den vergangenen Minuten ausgeschüttet über Gladbach, dass man fast denken könnte, warum sind die eigentlich nicht Tabellenerster? So, die Frage ist ja immer noch, auch wenn wir jetzt auf sehr hohem Niveau sind, es gibt ja auch noch Probleme. Was würdest du sagen, wann hatten sie Schwierigkeiten bekommen in der Hinrunde, Konstantin?
Es gab zwei Spiele, die mir jetzt sofort einfallen würden. Das war einmal gegen Dortmund, was man und gegen Nürnberg. Beide Spiele gewonnen am Ende, aber Nürnberg einerseits mit sehr gutem hohem Pressing, also wo man den Spielaufbau von Gladbach komplett zerstört hat und Gladbach auch keine Mittel gefunden hat, außer eben den einen oder anderen guten langen Ball, den man ausspielen konnte, dann vielleicht auf Wendt, der dann mal durchgestartet ist. Aber ansonsten ging das so. Ich glaube, das waren 65 Minuten, wo man sehr, sehr unterlegen schien und auch überhaupt nicht irgendwie da in eine Struktur reingebracht hat. Und gegen Dortmund, das war ja auch, hat man auch gewonnen, aber da hatte man ja gefühlt 10% Ballbesitz und stand eigentlich nur 20 Meter vom eigenen Tor. Also man hat, das ist jetzt vielleicht ein Spezialfall gewesen, aber gerade das Spiel Nürnberg hat schon gezeigt, dass Gladbach schon Probleme haben kann, wenn gut angelegtes Pressing und gute Pressingbewegungen da sind, was Verbeek da gemacht hat, dann kann Gladbach schon ins Wanken geraten.
Martin, siehst du das auch als Problem?
Ich sehe, grundsätzlich ist das System Favre sehr merkwürdig zu bewerten, finde ich, weil es sehr konstante Leistungen hervorruft, aber nicht so auf allerhöchstem Niveau, weil es ja auch durch es ist sehr klar definiert, dadurch aber eben auch eingeschränkt. Also der Spieler, also die Bewegungen der Sechser sind doch immer relativ, ja, man könnte sagen, eindimensional. Vor allem der Zusammenhang zwischen defensivem Mittelfeld und offensivem Mittelfeld ist schon sehr klar definiert. Also es kommt jetzt nicht vor, dass Raphael zum Beispiel mal ins defensive Mittelfeld zurückfällt, großartig, dass ein Sechser mal auf die Außen ausweicht oder sonst was, sondern generell die Laufwege im gesamten System sind sehr, sehr klar. Sie funktionieren gut, sie entsprechen den Fähigkeiten der Spieler, aber sind jetzt nicht komplett anpassungsfähig also wenn der Gegner entsprechendes die richtigen Mittel findet, dann kriegen sie naturgemäß Probleme. Defensiv gilt ja fast das Umgekehrte. Also es ist eigentlich relativ egal, was der Gegner macht, weil sie halt extrem über die Kompaktheit kommen, einfach sehr passiv verteidigen grundsätzlich. Und das ist schwer, es ist schwer, das richtig zu knacken. Allerdings ist es auch nicht so, also der Gegner wird halt nicht besonders weit vom Tor weggehalten, der Gegner wird nicht, die gegnerischen Ansätze werden jetzt nicht im Keim erstickt, sondern der Gegner kommt schon immer zu ein bisschen Offensivpräsenz auf jeden Fall. Gladbach kassiert ja auch relativ viele Schüsse, aber sie schaffen es halt dann grundsätzlich sehr schlechte Chancen nur zuzulassen. Also der Gegner hat eigentlich gegen Favre immer eine schlechte Verwertung. Und so ist das halt nicht das allerhöchste Niveau, was man so spielen kann, sondern es ist hohes Niveau, sehr konstant.
Was ja nicht das Schlimmste ist, also
Nö.
gerade im Vergleich zur Konkurrenz,
Ja.
die ja nicht immer ganz so konstant ist. Gehen wir auf die Rückrunde kurz noch ein. Steht ja jetzt an, die Prognose und da aber auch dann die Frage erstmal vorweg, bevor wir dann wirklich zu euren Tipps kommen. Wenn ich ein Problem sehe, dann vielleicht auch die Kaderdichte, also dass da keine zweite Reihe wartet, gerade im Sturm. Oder sehe ich das falsch, Konstantin?
Ist schon ein Problem, offensiv gab es ja eigentlich keine großartigen Verletzten. Und wenn es aber da Verletzte geben sollte, dann wird das Gerüst natürlich auseinandergerissen. Genauso bei der Sechs, man hätte jetzt noch Nordwald in der Hinterhand, aber ansonsten nur Talente wie Dahoud oder Marx, aber es ist jetzt nicht so, dass man auf einen riesig breiten Kader setzen kann. Defensiv konnte man das jetzt abfangen mit Janschke in der Innenverteidigung und Korb außen, aber also wenn es jetzt mal so eine Verletzten-Misere geben würde mit drei, vier Verletzten, dann könnte auch Gladbach noch etwas abrutschen. Aber im besten Fall auch Zweiter werden. Im schlechtesten Fall Fünfter vielleicht.
Ja, Martin, was denkst du?
Ja, ich denke auch Vierter normalerweise. Eventuell könnte Wolfsburg noch vorbeiziehen. Eventuell könnten sie auch an Leverkusen vorbeiziehen. Halte ich aber beides für eher unwahrscheinlich. Und ich denke schon, also es gibt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit auf Platz 4.
Ich würde
Dass sie
behaupten,
vor Dortmund bleiben, glaube ich nicht, um das kurz einzuwerfen.
ich glaube Platz 4 auch. Ich habe ja gesagt beim Wolfsburg-Podcast, dass Wolfsburg noch kommen wird. Ich habe ich auf 3 geschätzt und dann, ja, doch, Platz 4 oder Platz 5.
Also denkst du, dass Leverkusen noch abrutscht oder Dortmund oder wie?
Dortmund, aber Leverkusen hat ja schon ein paar Punkte Vorsprung. Leverkusen glaube ich auch nicht. Mit denen reden wir jetzt gleich. Da kann ich dir gleich mal zu sagen, dass ich nicht glaube, dass sie dieselbe Rückrunde spielen, wie diese Hinrunde gespielt haben. Aber da machen wir erstmal kurz vorher eine kleine Pause, dann werde ich das sagen.
Okay.
Willkommen zurück zum Spielverlagerung Podcast. Ich werde das sagen, was ich gerade eben sagen wollte. Und zwar, ich glaube, dass Leverkusen nicht dieselbe Rückrunde spielt wie die Hinrunde. Herzlichen Glückwunsch. Bevor wir da zu dieser steilen These von mir kommen, werde ich erstmal die Frage stellen an Martin. Hinrunde lief sehr gut, aber gibt immer noch kritische Töne im Spielverlagerung-Universum. Wie siehst du die Leistung der Hinrunde?
Ja, nicht so gut. Also auf jeden Fall nicht so gut, wie die Ergebnisse waren. Es kamen sehr viele positive Umstände zusammen. Kann man, denke ich, sagen, waren ein paar knappe Ergebnisse dabei, waren ein paar Spiele dabei, wo der Gegner sich nicht so klug angestellt hat. Waren paar Spiele dabei, wo es sonstige Umstände waren. Also sie haben zum Beispiel, sie sind auf die schlechteste BVB-Leistung der Hinrunde getroffen, hatten in Hoffenheim Glück, muss ich glaube ich nicht näher ausführen.
Gegen Bayern München unentschieden geholt.
Ach
War ein
ja,
witziges
da war
Unentschieden.
auch mehr
War
Glück als
viel
Verstand.
Abschlussglück dabei. Waren ein paar Sachen, ne? Knappe Ergebnisse noch unter durchaus. Taktisch, ja.
Also nur mal kurz zur Zusammenfassung. Du glaubst, dass die Ergebnisse zum Ende der Hinrunde, wo sie ja dann gegen Frankfurt und Bremen verloren haben, keine Zufälle oder Ausreißer nach unten waren, sondern schon so
Normal.
passieren
Ja.
können. Normal,
Ja,
ja.
also ich hatte auch Wo fängt man denn am besten an? Fangen wir mal kurz nochmal
Fangen wir doch.
beim Hinrundenstart an. Also man muss
Genau.
sagen, also Quatsch, ohne Lewandowski, mit jetzt der kompletten Herrschaft von Hypier,
Alleinherrschaft, ne?
sind sie am dem Lewandowski-System, wenn man es so nennen darf. Man weiß es natürlich nicht, aber sind dem System erstmal treu geblieben. Passt weiterhin sehr, sehr gut zum Kader, ist klar. Sie haben jetzt mit Son und Sam zwei überragende Halbstürmer für dieses System. Und nicht mehr nur ein. Ist halt vor allem auch sehr gut auf Kießling ausgerichtet. Lars Bender passt sehr gut rein, Castro passt sehr gut rein. Die sehr offensiv ausgerichteten Außenverteidiger passen sehr gut rein, auch wenn Donati natürlich kein Cavarall ist, aber trotzdem ein guter. Die schnellen Innenverteidiger passen auch gut rein, Reinders passt gut rein, also es passen alle gut rein eigentlich.
Ja, das ist dann alles noch fast so wie letzte
Ja,
Saison.
genau. Aber darüber
Ja.
hinaus haben sie halt an Dynamik im Pressing verloren. Das, was sie so ausgezeichnet hat in der Vorsaison, dass sie eben die vordere Dreierreihe so ganz eng interpretiert haben und dadurch die Halbräume extrem zugemacht haben und so übers Zentrum ganz, ganz schwer zu bespielen waren, fast gar nicht eigentlich. Das hat diese Saison ganz stark abgenommen. Die Flügelspieler haben angefangen, wieder ein bisschen breiter zu stehen und das wurde mehr zu einem orthodoxeren 4-3-3, was sich grundsätzlich ein bisschen leichter bespielen lässt. Das haben aber wenige Gegner so richtig ausgenutzt und gleichzeitig haben wenig Gegner eines begriffen, nämlich dass Leverkusen eine Kontermannschaft ist. Ja. Das hat Manchester United begriffen
Ja.
mit den gesehenen Resultaten.
Ja, das war jetzt ein ausführlicher Monolog von dir über Leverkusen. Muss man vielleicht mal Konstantin zu Wort kommen lassen. Denkst du auch so darüber, dass sie da in dem Sinne von den Ergebnissen her ein bisschen overperformed haben?
Also ich sehe es ähnlich wie Martin eigentlich. Ich weiß nicht, Oberperformance ist jetzt so eine Sache. Also es gab einfach Mannschaften, da hat ja Martin schon erwähnt, die nicht so richtig mit dem Umschaltspiel. Also sie haben einfach Leverkusen, keine Ahnung, die haben Leverkusen dieses Umschaltspiel einfach durchziehen lassen. Und gut, das ist dann die Dummheit des Gegners und das kann man ja dann bestrafen, wenn man so spielt wie Leverkusen. Aber ich denke auch, dass es eigentlich schon, es gibt so ein paar Kompaktheitsmängel. Wenn zum Beispiel die Außenstürmer breit stehen, dann ist vielleicht das Dreier-Mittelfeld etwas zurück und es gibt dann schon Löcher, die bespielt werden können, aber haben jetzt einige Gegner nicht gemacht, aber andererseits zum Schluss beispielsweise Frankfurt hat mir eigentlich ganz gut gefallen gegen Leverkusen, die Leverkusen auch gut bespielt haben, also die Mannschaft ist auch knackbar und dass man jetzt in dieser Bundesliga Zweiter ist, gut, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die anderen Gegner sich auch nicht unbedingt besser, dass die anderen Konkurrenten nicht unbedingt besser anstellen. Aber ich denke auch, dass Leverkusen noch Probleme haben könnte, wenn die Mannschaften sich gut auf sie einstellen und auch eben Leverkusen beispielsweise den Ball konsequent mal überlassen für eine gewisse Zeit. Dann hat Leverkusen nicht unbedingt diese Mittel, um dann den Gegner gut zu bearbeiten.
Ja,
Ist letztendlich, glaube ich, auch bei allen schlechten Spielen tatsächlich so gewesen. Also bei der Niederlage auf Schalke war es auch so,
Ja.
dass Schalke einfach passiv gespielt hat. Frankfurt hat das so gemacht, dass sie doch sehr tief standen. Bremen hat extrem passiv gespielt. Kriegen sie ständig Probleme mit.
Gegen Braunschweig auch, haben
Ja,
sie auch verloren,
genau,
1-0.
Braunschweig. Ja, das war aber, glaube ich, die B-Mannschaft. Da hat man auch.
Da hat man dann
Ja,
geschont für die
aber
Champions League, aber.
da waren sie personell sicherlich Braunschweig immer noch deutlich
Ja,
überlegen. So, von
gut,
daher,
ja.
grundsätzlich muss man noch sagen, dass Sidney Sam natürlich sehr viel rausgerissen hat, der einfach. Wenn man nicht die Zuspiele auf ihn verhindert kriegt, ist er halt ultra schwer zu verteidigen, ne? Also da muss man sich schon sehr geschickt anstellen. Neustädter und Höger haben das hingekriegt, aber sonst weiter unten kann man schon nicht ansetzen, sonst rennt er durch und schießt die Bälle einfach rein. Das ist schon, also der ist natürlich auch alleine eine extreme Waffe, auch wenn der Gegner tief steht dann. Und hat das sicherlich in der Hinrunde noch ein bisschen relativiert bekommen, weswegen das nicht so leicht war für die Gegner, wie wir es jetzt vielleicht gemacht haben.
Ja.
Ja, insofern eine Abhängigkeit von Sam ist da, muss man sagen.
Ist auch interessant, dass sich so Sam und Son ein bisschen abgewechselt haben, fand ich. Also, ich weiß gar nicht, hattest du das schon erwähnt? Das ist gerade da, wo dann Sam nicht mehr so gut funktioniert hatte, dann so ab Mitte Oktober, dass dann plötzlich Son klargekommen ist mit dem System und auch seine Tore gemacht hat.
Ja. Ja,
Also er hat seine Tore
alles
gemacht,
Glück.
aber hat ja auch, also ich weiß nicht, aber hat er nicht auch ein paar, bei Sonn fällt mir immer wieder auf, dass er trotz alledem auch im Umschaltspiel immer noch so ein paar Probleme hat im Bewegungsmuster.
Ja, ja.
Ja, teilweise, und das war ja bei Hamburg jetzt nicht unbedingt anders, sondern ist er eben aufgefallen als einfach einer der solidesten Offensivspieler, dass er teilweise Probleme hat, wie er sich da zu bewegen hat im Umschaltspiel. Ein paar ja, merkwürdige Dinge macht und dann ist vielleicht die Situation wieder vorbei. Also Son muss da, glaube ich, noch in der Hinsicht noch einiges dazu arbeiten.
Ich glaube,
Wobei
es
ich
ist.
gerade fand, wobei ich da kurz einhaken möchte, dass er ja gerade dann zum Ende hin da besser geworden ist. Ich erinnere
Okay.
mich das Spiel gegen Hamburg, gerade gegen seinen Ex-Verein, wo er ja, ich glaube, auch 3 Tore geschossen hat und sogar noch was vorbereitet hat. Und da hat er auch im Konter, da haben sie ja Hamburg gnadenlos ausgekontert, und hat auch im Konter sehr schöne Bewegung gemacht, eine sehr schöne Freilaufbewegung.
Ja, ich glaube, Sonnen ist so ein Spieler, der ist so ein Stück weit ein Opfer seiner eigenen Fähigkeiten oder beziehungsweise sind seine Fähigkeiten teilweise Produkt seiner taktischen Mängel. Aber grundsätzlich kann der ja verrückte Sachen machen bei hohem Tempo. Also kann Kollege René hat ihn mal als Dynamiknadelspieler bezeichnet, der halt auch auf allerhöchstem Tempo durch eng durchrauschen kann einfach und dementsprechend nicht so raumsuchend agiert in einem Konter, nicht so weiträumig und dadurch nicht ganz so taktisch sauber und konstant, aber dann halt bei schlechten Entscheidungen sehr viel Durchschlagskraft verursachen kann durch seine Fähigkeiten dann einfach. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie muss er sich überhaupt bewegen? Also er ist halt kein orthodoxer Spieler, der nur die Räume ausnutzen kann, sondern er kann halt auch eng sehr clever bespielen, kann verrückte Distanzschüsse machen. Deswegen ist es, glaube ich, ein relativ komplexes Thema, wie er sich am besten einzubinden hat. So.
Andererseits fehlt ihm vielleicht dann wiederum das gute Raumdenken gegen defensiv individuell starke, also gegen individuell starke Defensivspieler fehlt ihm dann vielleicht wiederum das etwas. Weil da hat er dann nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, gut gegen Hamburg geht das dann vielleicht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht beraubt man ihn dann auch wiederum einiger seiner Stärken, wenn man jetzt sagt, okay, er müsste da etwas klassischer denken.
Ja, genau das meine ich. Also es
Vielleicht,
ist
ja,
ein
ist jetzt
etwas
schwierig.
schwieriges Thema.
Ja, ist zweischneidiges Schwert wahrscheinlich.
Ja. Der Rückrunde geht bald los. Neben der Bundesliga gibt es da auch noch 2 nette Spiele für Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain. Was kann man davon halten? Haben die da überhaupt eine Chance gegen Ibrahimovic und Co.?
Da sich Paris unter Blanc zu einer sehr krassen Ballbesitzmannschaft entwickelt hat, ich glaube, sie haben den vierthöchsten Ballbesitz in Europa oder den dritthöchsten, ist das ein absolut passender Gegner für Leverkusen. Also es ist natürlich auch ein unglaublich hochwertiger Gegner. Wir haben jetzt gerade schon individuell starke Gegenspieler für Son angesprochen. Thiago Silva ist gut dabei, kann man sagen. Ja, also
Ganz gut, ja.
ja. Kann man machen. Also ist natürlich ultra schwer, aber es ist grundsätzlich auch ein passender Gegner für Leverkusen. Also wenn Leverkusen einen richtigen Hochkaräter raushauen kann, dann glaube ich am ehesten Paris.
Das ist mal eine These hier. Mal schauen. Ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch, gerade was Leverkusens Performance in den wichtigen Spielen angeht. Das ist ja nochmal so ein eigenes
Aber
Thema.
da müssen sie auch den Ball bekommen. Ich denke, dass Ferrati und Rabiot oder wer dann spielt, einfach 100% Passquote haben wird und dann wird einfach Leverkusen nie an den Ball kommen.
Das wird schöne Spiele dann, ja.
Ja.
Gucken wir mal erstmal noch auf die Bundesliga. Was glaubt ihr, ist da möglich für Leverkusen? Wie ist die Prognose von euch?
Dritter oder Vierter?
Also glaubst du nicht, dass sie sich auf 2 halten?
Nö. War ja eh so eine Last-Minute-Eroberung, die eben durch Dortmunds Schwächephase kam. Glaube nicht, dass man damit rechnen kann, dass die sich konstant hält und deswegen. Grundsätzlich Dritter, ich denke aber auch, dass die Ergebnisse wahrscheinlich noch ein bisschen absacken, hängt ein bisschen von Form respektive Verletzungskurven von Son, Sam Kießling ab, aber ich denke, dass sie öfter Probleme bekommen in der Rückrunde, dass die Gegner öfter die richtigen Mittel finden, wählen und da ein paar weniger Punkte bei rumkommen und dann muss man mal schauen, was Gladbach und Wolfsburg machen. Dass sie Fünfter wären, glaube ich jetzt nicht. Dafür ist, glaube ich, der Vorsprung auch zu hoch. Aber dass er auf Platz 4 abrutschen könnte noch sein.
Was denkst du, Konstantin?
Ja, also ich gehe auch vom dritten Platz aus wahrscheinlich. Bin mir nicht ganz sicher, Kann auch der zweite Platz werden, kann auch der vierte. Also das ist Leverkusen schwierig einzuschätzen. In Richtung ähnliches Problem wie bei Gladbach, glaube ich, aber auch Kaderdichte auch nicht so hoch. Also wenn sich jetzt beispielsweise Sam irgendwie verletzen würde, jetzt die Rückrunde, dann ist das eigentlich nicht zu kompensieren. Wird interessant. Aber kann wirklich sein, dass einige Gegner jetzt den Hypie-Code gelesen haben und Leverkusen dann irgendwie die strategischen Mängel aufzeigen können und dann wird vielleicht Leverkusen Dritter oder Vierter.
Der Hypier-Code ab morgen in allen Buchhandlungen zu finden.
Ja.
Nein,
Dan
ja, ich
Brown.
glaube, ich bin da mit euch gar nicht so weit weg, wobei ich ja noch gesagt habe, dass Dortmund nicht so stark kommt und Gladbach auch nicht so stark. Also es könnte vielleicht sogar für zwei reichen.
Ist dann Schneckenrennen, so um Platz 2.
Ja. Wobei es ist ja auch relativ egal, ob du Zweiter oder Dritter wirst in der
Ja.
Liga. Ja, gut, das war's zu Bayer Leverkusen. Wir kommen zu einer Mannschaft, von der man wirklich sagen kann, die Hinrunde war nicht so dolle. Schalke. Kleine Pause, sofort geht's weiter. Willkommen zurück, Spielverlagerung.de Sonderpodcast. Wir sind bei der letzten Mannschaft für heute angelangt, dem FC Schalke 04. Die in der Hinrunde, naja, es ist umstritten unter Schalke-Fans. Es gibt auch manche, die meinen, dass es gar nicht so schlimm gewesen ist. Aber die meisten denken schon, dass es schlimm ist. Man steht auf Platz 7. Es ist auch ein bisschen freundlich von uns, dass wir die heute hier reinpacken. Eigentlich von den Ergebnissen her hätten die in einen anderen Podcast gehört. Aber wir haben uns gedacht, doch vom Potenzial her müssen wir die unter Top-Mannschaft abbuchen.
Champions League
Mart
Achtelfinalist immerhin.
ja, immerhin, genau. Martin, was denkst du? Die Hinrunde, was würdest du als Probleme einstufen, gerade jetzt zu Saisonbeginn?
Wieso gerade zu Saisonbeginn? Sind sie da
Damit wir mal ein
schlechter?
bisschen chronologisch sind.
Ach so, naja, also Schalkes Saison lässt sich schwer nach Phasen unterteilen. Die haben eigentlich durchgängig die gleichen Probleme. Sie sind eine gute Kontermannschaft. Wir haben kein Aufbauspiel und wenn Jones spielt, sind sie auch defensiv nicht gut. So, ist relativ leicht zusammenzufassen.
Kurz gesagt, gehen wir ins Aufbauspiel rein. Wo sind die Probleme im Aufbauspiel?
Verschiedene. Erstmal fehlender Nebenmann für Neustädter. Also beziehungsweise wenn Neustädter fehlt, dann ist das Problem, dass Neustädter fehlt erstmal. Also immer wenn Neustädter fehlt, da kacken sie ja völlig ab. Aber wenn er spielt, fehlt so neben ihm der etwas spielmachende Nebenmann. Höger konnte das ansatzweise nur reinbringen, ist auch kein Spielmacher direkt. Also jemand, der dann auch die Pässe konsequent nach vorne verteilt, beziehungsweise dann auch besonders in der Reihe hinterm Sturm fehlt auch die richtige Bewegung. Also das haben sie in der im im so um das Braunschweig-Spiel herum, eigentlich gegen Braunschweig haben sie damit angefangen, dass sie verstärkt mal versucht haben, auch sich im offensiven Mittelfeld, also im Offensivzentrum zu bewegen. Bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich meistens so, dass die Flügelspieler doch sehr, sehr reduzierte Bewegungen hatten, meistens außen blieben und höchstens so ein bisschen eingerückt sind. Was natürlich sehr vorhersehbar ist. Jetzt die Bewegungen, die jetzt da zustande gekommen sind, waren aber sehr oft sehr chaotisch. Also gerade Draxler ist halt, also Draxler hat ja irgendwann mal, ich glaube, das war sogar direkt vor dem Braunschweig-Spiel, da hat er gemeint, das war kein gutes Spiel von ihm, weil er zu wenig präsent war, wobei er da tatsächlich gar nichts für konnte in dem Spiel. Und hat dann irgendwie angefangen, zunehmend durchs Zentrum zu laufen. Und das ist dann ein bisschen wirr teilweise, aber bringt erstmal Bewegung rein. Aber ja, ohne den entsprechenden Spielmacher ist das ein bisschen wenig effektiv. Boateng enttäuscht mich da ziemlich von seinen Bewegungen her, kriegt eigentlich also in fast keinem Spiel hat Boateng Präsenz im Mittelfeldzentrum. Ja? Also es ist eher dann effektiv, wenn er ein bisschen ausweichend agiert irgendwie, wenn er nach vorne geht, in den Strafraumnähe kann er halt seine Durchschlagskraft abrufen. Aber es hat jetzt wenig spielerische Komponente reingebracht, obwohl er das ja eigentlich durchaus in sich hat, aber eben ist halt kein Stratege.
Lass uns mal kurz hier bei Boateng draufbleiben. Das ist ja ganz interessant, der ja auch als Heilsbringer gekommen ist. Wie siehst du dass wie er eingebunden wurde, Konstantin? Martin hat ja gerade schon ein bisschen was gesagt, aber er scheint ja auch noch nicht so seine Position gefunden zu haben.
Scheint seine Position nicht gefunden zu haben. Das ist das Erste. Zum anderen spielt er oder zeigt er eigentlich das, was er auch bei Milan oft gezeigt hat. Also viel Chaos, viel Wirrheit irgendwo. Ja, hat auch bei Milan eigentlich nie so seine Position gefunden, das muss man auch mal dazu sagen. Also war da irgendwie so nominell Zehner, aber hat dann alles andere auch noch gespielt. Und das ist ja jetzt bei Schalke auch so. Also er war schon ein falscher Neuner, er hat aber auch schon neben oder vor Neustädter gespielt, ist da aber viel zu weit aufgerückt, hatte dann keine Verbindung mehr zu Neustädter. Also das hat auch nicht gepasst. Da hat er schon, ich hatte ja eher gedacht, man hat ihn vielleicht so geholt als zerstörenden Spielmacher irgendwie, aber das hat auch nicht funktioniert. Dann Flügelposition, ja gut, da kann er natürlich mit Dynamik schon etwas ausrichten, aber ich weiß nicht, wie man ihn einsetzen möchte. Im 4-4-2 hat er dann zum Teil neben Szoboszlai gespielt. Hat aber auch nicht so funktioniert. Also ich habe eigentlich jetzt auch wenig Überzeugendes gesehen. Ich meine, klar, er kann natürlich mit seiner Aggressivität und mit seiner Dynamik schon Sachen ausrichten. Er hat guter Schuss und ist alles grundsätzlich schon okay, aber ja, strategisch eben nicht sehr intelligent verhält er sich aktuell.
Grundsätzlich bräuchte Boateng extrem, also mehrere sehr strategisch gute Spieler um sich herum,
Oder
würde ich mal
das?
sagen. Also weil es ist so, er kann so ganz verschiedene Bewegungen zeigen, die alle schwer einzubinden sind und die alle irgendwie relativ komplex ausgeglichen werden müssen. Da reicht Neustädter alleine nicht. Und mit, also wäre interessant, Meier müsste meiner Meinung nach präsenter sein. So jemand müsste dem mal sagen, wie gut er ist. Obwohl man denken würde, er ist jung und frech und so und spielt einfach drauf los, ist er doch in gewisser Hinsicht noch zu zurückhaltend für seine Fähigkeiten. Spielt halt so wie der 10. Mann, der sehr kreativ sein kann, aber reißt das Spiel nicht so richtig an sich, zeigt sich nicht aktiv, sondern hält sich ein bisschen zurück. Löst sich dann auch teilweise nach Dribblings zu, also das Gegentor von Bremen war ein gutes Beispiel, wo er zwei Leute stehen lässt, dann einen Raum vor sich hat. Und anstatt diesen Raum einfach zu problemlos durchzulaufen, spielt er dann einen völlig unnötigen Pass auf einen Spieler, der unter Druck ist. Solche Sachen, also ich glaube, Meier müsste noch präsenter sein und dann würde auch Boateng wahrscheinlich, also Boatengs fehlende Präsenz besser kompensiert werden und dadurch Boateng besser eingebunden,
In
könnte
der
besser
Winter, ja.
eingebunden werden.
In der Winterpause haben sie das 4-1-4-1 trainiert, scheinen da eine Systemumstellung vorzunehmen. Könnte das 4-1-4-1 die Lösung aller Probleme sein?
Ja, also Boateng als offensiver, also ich denke, offensiver Achter in einem 4-3-3 ist schon eine relativ optimale Rolle für Boateng. Ist halt die Frage, wer die zweite Achterposition spielt. Für Meier ist das schon ein bisschen merkwürdig, wenn er so tief spielt, wenn er quasi die defensivere Acht geben müsste, dann wäre das schon seltsam. Und es ist auch die Frage, wie gut Schalke dann in die Zehnerräume dann noch reinkommt, wenn Meier dort nicht präsent ist, sondern tiefer präsent sein muss. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Flügelspieler einrücken, wie der Stürmer sich bewegen kann. Also,
Goretzka
da wäre
bei
sehr
der Achter
schwierig,
vielleicht?
genau. Also wäre vielleicht Goretzka, wenn er jetzt schon, sagen wir mal, in Form wäre, also wenn er jetzt richtig schon in Form wäre, wäre er vielleicht so eine halblinke Position. Aber da wäre dann Meier ja
Ja,
komplett raus
das wäre
wahrscheinlich.
unter Umständen interessant. Da müsste Meier auf dem Flügel, der dann sehr viel in die Zehnerräume einrückt, das wäre möglicherweise durchaus eine Lösung. Das wird dann wieder relativ kompliziert zu spielen für den Stürmer. Also da weiß ich nicht so richtig, wer das bestenfalls
Naja, Hintela
übernehmen.
ist wieder
So,
fit,
ja,
wird jetzt wahrscheinlich wieder spielen.
passt dann da überhaupt nicht rein, würde ich sagen. Also wenn du Boateng als Aufrückenden hast, Draxler links, Meier rechts und Goretzka, dann muss der Stürmer sich doch strategisch ziemlich, ja, wobei Huntelaar ist ja tatsächlich teilweise spielstärker, als man denkt.
Ja, dann Draxler
Puh,
als
schwer
zentraler
zu
Mann.
sagen. Das ist ein relativ, kommt mir relativ instabil vor, das Gebilde. Ich glaube, das würde nicht konstant gut funktionieren.
Was wolltest du sagen, Konstantin Draxler als
Draxler
zentraler
als
Mann?
zentraler Mann wäre ja, also als anstatt Huntelaar dann Draxler zentral spielen lassen wäre zumindest, also wäre
Als
mal,
Stürmer.
ja, als Neuner wäre mal eine coole Überlegung, in meinen Augen zumindest. Könnte vielleicht klappen, weil was in deiner Aufzählung hattest du jetzt zum Beispiel Fafan dann aus der Startaufstellung raus.
Ja,
Kannst du fürs Umschaltspiel eigentlich nicht streichen. Und allgemein auch nicht, also.
ich würde Fafan dann eher als Spitze sehen eigentlich.
Oder das?
Also Fafan ist halt individuell wirklich überragend, also auch auf extrem konstantem, hohem Niveau überragend, aber bringt taktisch nicht so viel Facette rein. Also ist schon ziemlich eindimensional. Wäre interessant, ihn mal als Stürmer auszuprobieren.
Aber ich glaube
Ist jetzt.
trotz alledem, was jetzt gesagt wurde, irgendwie immer noch daran, dass 4-2-3-1 bleibt bestehen. Also 4-2-3-1 irgendwie mit Neustädter und dann vielleicht doch mal Matip konstanter als zweiter Mann oder so. Also ich glaube nicht, dass da so umgestellt wird, weil es, wie wir es schon aufgezeigt haben, es sind eigentlich zu viele Probleme. Noch mehr Probleme, als es eigentlich schon gibt, sehe ich eigentlich da fast schon.
Ja, das ist jetzt auch die große Frage. Traut man Keller noch zu, die Probleme zu lösen jetzt in den nächsten Wochen?
Nö.
Bewusst kritisch gestellte Frage.
Ja, lässt sich relativ leicht mit Nein beantworten.
Warum nicht?
Wo soll das herkommen? Also, Keller sucht jetzt seit einem Jahr ständig nach Lösungen für die gleichen Probleme und findet sie nicht. Ganz einfach. Und versucht immer wieder irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren. Ein Versuch nach dem anderen geht schief. Sie spielen immer zwei, drei Spiele komplett auf Stabilität bedacht. Und auf Konter, und das funktioniert dann gut, und dann kommen sie auf einen Gegner, der das nicht zulässt, der sich hinten reinstellt, stellen fest, dass sie dann nicht kontern können, versuchen zu spielen, funktioniert nicht, nächstes Spiel versuchen sie dann aktiv zu spielen, weil sie das Problem bemerkt haben, stellen fest, dass sie das nicht hinbekommen und stellen dann wieder zurück auf die passive Variante. So geht's, das ist ein ewiger Kreislauf jetzt, ist schon ein Jahr lang bei Schalke, und der wird ja nicht durchbrochen, also warum soll das auf einmal funktionieren, wenn es ein Jahr lang nicht funktioniert hat?
Ich weiß ich nicht, vielleicht das 4-1-4-1, ich weiß es ja nicht. Also, ich möchte jetzt hier ungern den Keller anklagen, aber es ist schwierig auf jeden Fall, ja. Was denkst du, Konstantin?
Ja, ähnlich. Also ich glaube auch nicht, dass Keller jetzt, ich glaube auch nicht, dass er jetzt den absoluten Mut hat, ganz viel umzustellen. Weil da spielt natürlich auch noch das Umfeld von Schalke dann eine Rolle, wenn er jetzt irgendwas umstellt und man verliert 3-0 beim Hinrundenauftakt gegen Hamburg beispielsweise, dann ist ja schon wieder mit einem Fuß irgendwie zur Tür raus und kurz vor der Entlassung. Also das ist ja auch noch so ein Problem. Irgendwie, ja, ist er ist ja die ganze Zeit auch konfrontiert mit der Angst, entlassen zu werden, und irgendwie will er dann doch nicht entlassen werden. Verständlicherweise, ja, doch ganz gut so. Und er hat, also es gibt viele Probleme. Es gibt viele Probleme, und ich glaube, er kann ganz wenig beheben. Also Spielaufbau oder auch Draxler, die linke Position funktioniert nicht. Anhand der Anbindung funktioniert das nicht so gut. Ja, also es gibt zu viele Probleme, die er jetzt lösen müsste, und ich glaube einfach, dass Keller ja noch 10 Spiele, vielleicht schafft er es ja auch bis zum Ende der Rückrunde, aber es wird nicht unbedingt besser jetzt. Wenn dann nur über sehr, sehr viele individuelle Klasseleistungen der ja doch guten Einzelspieler, die man offensiv hat, vielleicht hilft ihm das oder rettet ihm das, aber ich denke, dass er taktisch jetzt nicht die Mittel finden wird, um Schalke konstant nach vorn zu bringen.
Ja, was machen wir daraus? Abstieg?
Ja, nee.
Nee,
Hängt,
also.
glaube ich, bei Schalke sehr davon ab, was, ja, nee, ist eigentlich kaum vorherzusehen, weil ja dann doch die Frage ist, wie oft was gemacht wird. Also sie haben halt gute Varianten und schlechte Varianten auf Lager, und es hängt davon ab, wie oft wählen und wie oft der Gegner entsprechend dann dazu passt auch. So, daher finde ich es sehr schwer zu prognostizieren.
Frage, wie geht's weiter in der Rückrunde? Was glaubt ihr, was kommt am Ende dabei raus in der Saison?
Also man wird gegen Real Madrid ausscheiden. So viel.
Muss ich, muss man aber auch sagen, dass das ein relativ angenehmer Gegner ist für Schalke. Also wenn Schalke, da kann Schalke tief stehen, kann auf Konter hoffen. Real ist konteranfällig diese Saison. Schalke ist im Konter eine der besten Mannschaften Europas, ist eine der wenigen Mannschaften, die auch mal individuell was reißen können gegen Reals Defensivspieler. Also das wird auch interessant. Das wird auch interessant. Na klar, natürlich ist Real haushoher Favorit grundsätzlich, aber ist schon spannend.
Ich glaube eben, dass man das Tiefstehen nicht überleben wird gegen Real. Das ist, glaube ich, das Problem. Auch wenn
Das
natürlich
glaube
das
ich auch,
für
ja.
Real kein optimales Setting ist in dem Spiel, wenn man da gegen so einen Gegner anlaufen muss, aber ich glaube trotz alledem, dass man nicht über 180 Minuten durchhalten wird.
Normalerweise nicht, aber ich denke, da sind schon Chancen da, die höher sind als das, was man vermuten würde, wenn man Real gegen Schalke hört.
Und Bundesliga?
Wie gesagt, schwer zu prognostizieren.
Was sagst du, Konstantin?
Zwischen Platz 3 und Platz 10 ist alles drin. Wirklich alles. Also,
Ja,
weil das
das
ist
ist
auch
ja
diese ganze
beeindruckend.
unkonstante Leistung von Schalke Hinrunde, das wird jetzt sich so weiterziehen, irgendwie so in Wellen, also so hoch, runter, Amplitude hoch und dann, keine Ahnung, das kann alles werden. Man kann auch noch
Ehrlich
von
gesagt,
Augsburg geschluckt werden.
ja.
Hängt halt auch,
Nicht so.
hängt halt, glaube ich, auch sehr davon ab, wie lange Keller durchhält und wer dann als Nachfolger kommt. Oder
Naja,
ob man
da
eben
hat er
mit Keller
jetzt.
zu Ende arbeitet, weil man schon den Nachfolger für Sommer hat. Das kann auch sein.
Ja, das kann ja, genau das glaube ich nämlich auch, dass das passieren könnte. Man ist ja da auch in Verhandlungen gewesen, mit Schaf unter anderem. Gut, ich bedanke mich bei euch sehr herzlich. Wir haben heute wieder viel geschafft, würde ich sagen. Wir können stolz auf uns sein, wir können uns einen Applaus geben. Morgen geht's weiter mit Borussia Dortmund. Werden wir drüber reden und dann gibt es übermorgen noch einen Podcast zu Bayern München und dann sind wir auch schon durch, dann geht auch schon die Rückrunde wieder los. Ich sage danke an euch beide
Okay.
und
Ja.
ja, dann bis morgen.
Tschüss.